Um nochmal den Bogen wieder zurückzuschlagen, die bedürfnisorientierte Erziehung, beziehungsweise eher die falsch verstandene bedürfnisorientierte Erziehung, hat damit nicht nur Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, sondern zwangsläufig auch auf die Rolle der Lehrkraft. Es war einmal eine Lehrerin. Ein Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und ein Blick hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben, es ist Freitag und die letzte Folge habe ich freudig begonnen mit Juhu, es sind Osterferien. Ja, und heute muss ich euch leider sagen, es ist der letzte Tag der Osterferien. Also in den meisten Bundesländern ist heute tatsächlich schon wieder der letzte Tag. Am Montag geht's wieder los. Ich glaube nur Niedersachsen und Hamburg sind aktuell in Schule, aber alle anderen ja haben jetzt noch ein Wochenende vor sich, genießt es noch. Ich hoffe auch, dass ihr die letzten zwei Wochen genießen konntet, dass ihr ein wenig Kraft tanken konntet und jetzt in den Schuljahresendspurt gehen könnt. Also es ist ja, für mich war es immer irgendwie so ein bisschen so, dass die Osterferien so die letzte Erholungsstufe waren, bevor es dann so richtig in den Jahresendspurt geht. Ich habe zwei Jahre ja auch die Pfingstferien in Bayern mitbekommen. Das ist wirklich nochmal so ein kleiner Segen zwischendurch, aber die gibt es ja wirklich nur in Bayern und in Baden-Württemberg. Und alle anderen powern jetzt halt einfach wirklich durch bis zum Sommer. Auch für das Schulleitungsteam bedeutet dieser Endspurt auch wieder eine Menge Arbeit. Und zwar steht das Thema Einschulung an. Als, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Lehrkraft bekommt man ja gar nicht unbedingt so richtig mit, was da im Hintergrund wirklich abläuft und wie viel Arbeit eigentlich ja, dieser ganze Einschulungsprozess macht, von Schuleinschreibung bis hin Schuluntersuchung und so weiter. Die neuen Klassen müssen zusammengesteckt werden und ich weiß nicht was. Also das ist einfach ein wahnsinniger Aufgabenbatzen, der da bewältigt werden muss. Und eine Sache, die auch damit zusammenhängt und die ich in den letzten Jahren und ihr wahrscheinlich auch mehr und mehr beobachtet habe, ist, ja, dass viele Kinder, die jetzt eingeschult werden, eigentlich gar nicht mehr so richtig schulreif sind. Also jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wann ist ein Kind denn schulreif? Das Fass werde ich jetzt hier aber wirklich nicht aufmachen, das würde zu weit greifen. Aber wichtige Themen sind vor allem die Frustrationstoleranz oder die Impulskontrolle, die Regeleinhaltung. Und genau an dieser Stelle greift für mich das Thema der heutigen Folge. Und zwar wird es um das Thema bedürfnisorientierte Erziehung gehen. Beziehungsweise eher falsch verstandene bedürfnisorientierte Erziehung. Was Lehrkräfte und ErzieherInnen immer mehr im Alltag beobachten, sind Kinder, die wirklich eine immer geringere Frustrationstoleranz haben, die sofort aufgeben, die kaum Durchhaltevermögen zeigen. Und das sind wirklich nicht mehr nur Einzelfälle, sondern das passiert flächendeckend und auch immer zahlreicher. Ja, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich hätte euch an dieser Stelle gerne einen O-Ton eines Reels eingespielt, den ich sehr bezeichnend finde. Allerdings habe ich es nicht geschafft, die Genehmigung dafür zu bekommen. Ich setze euch den Link zu diesem Reel aber einmal in die Shownotes unten und dann könnt ihr es euch trotzdem einmal anschauen. Stattdessen zitiere ich euch einmal einen Artikel aus den Südtirol News. Der wurde mir letzte Woche, als ich im Skiurlaub war, angezeigt und ich habe gedacht, der passt auch ziemlich gut zu dieser Podcast-Folge. Aufgepasst. Skikurs endet vor Gericht. Dezember 2024 im Gardatal. Ein fünfjähriges Mädchen aus Rom macht einen Skikurs. Bei der Fahrt im Sessellift setzt sich der Skilehrer nicht neben das Kind, sondern auf einen anderen Sessel. Das Mädchen muss mit anderen Erwachsenen zur Bergstation fahren. Bei dieser Fahrt sei nichts Besonderes vorgefallen. Dennoch zeigen die Eltern des Mädchens den Skilehrer an. Sie werfen ihm vor, ihr Kind allein gelassen zu haben. Jetzt hat Vorhebungsrichter Emilio Schönsberg die Ermittlungen eingestellt. Es ist ganz normal, dass der Skilehrer nicht jedes Kind persönlich bis zur Bergstation begleiten kann, begründet er seine Entscheidung laut der Nachrichtenagentur ANSA. Zitat Ende. Ja, dieses Beispiel zeigt sehr eindeutig, wie sich die Erziehung in den letzten Jahren gewandelt hat. Hat man vor einiger Zeit tatsächlich noch von Helikoptereltern gesprochen, geht der Trend irgendwie mittlerweile zu Rasenmähereltern. Das hört man ja mittlerweile auch immer öfter. Eltern, die ihren Kindern jegliche Hürden aus dem Weg räumen, damit sie bloß keine schlimmen Erfahrungen machen, weil es könnte ja die kindliche Entwicklung und den Frieden der kindlichen Seele negativ beeinflussen. Aber fangen wir von vorne an. Ein Stichwort, das aktuell immer wieder auftaucht und was man momentan auch wirklich ganz, ganz häufig hört, ist bedürfnisorientierte Erziehung. Eltern, so habe ich den Eindruck, sind irgendwie heutzutage so einem krassen Druck ausgesetzt, also viel, viel krasser, als das irgendwie jemals der Fall war, was meiner Meinung nach einfach dadurch kommt, dass man sehr, sehr viele Vergleichsmöglichkeiten hat. Also vor allem das Instagram ist ja voll mit irgendwelchen Möchtegern-Erziehungsratgebern und keine Ahnung was. Und die einen erzählen einem, wie toll das ist, wenn das Kind bis es 18 ist, bei dir mit im Bett schläft. Und die anderen sagen, nein, das muss am besten von Geburt an ausgelagert werden. Und als Eltern ist man einfach komplett überfordert und weiß überhaupt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und dann diese ganzen Elterntreffen, die es ja mittlerweile auch immer gibt. Ich glaube, das ist auch einfach viel mehr geworden, als das früher der Fall war. Also mein Kind kann schon laufen, mein Kind kann schon sprechen, mein Kind kann schon Pi bis zur Zahl 500 aufzählen. Eltern haben einfach einen wahnsinnigen Druck heute und brauchen, glaube ich, eine starke Kompetenz zu sagen, ich lasse mich von all dem nicht beeinflussen, was wahrscheinlich einfach super, super schwer ist. Aber ja, es kann einen, glaube ich, wirklich verrückt machen. Begriffe wie Bedürfnis- oder Bindungsorientierung oder gewaltfreie Erziehung findet man einfach immer häufiger in irgendwelchen Erziehungsratgebern. Gleichzeitig erzählen Lehrkräfte davon, dass Kinder, die in die Schule kommen, immer mehr Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Sie können zum Beispiel halt immer schlechter mit Frustration umgehen. Sie können nicht warten, bis sie an der Reihe sind. Sie können sich nicht zurücknehmen. Sie wollen, dass ihre Wünsche sofort, ja, gesehen werden. Und ansonsten rasten sie gefühlt völlig aus. Und Grenzen gibt es für viele Kinder heutzutage sowieso einfach nicht mehr. Und das fängt tatsächlich nicht erst in der Schule an, sondern auch schon im Kindergarten. Ist das alles Zufall? Oder haben wir diese Geschichte mit der Bedürfnisorientierung einfach falsch verstanden? Ich werde dieses Thema in den nächsten Minuten hier einmal ein wenig durchspielen. Ich starte erstmal mit der Frage, was bedeutet denn eigentlich Bedürfnisorientierung bzw. bedürfnisorientierte Erziehung? Also, die Grundidee der bedürfnisorientierten Erziehung kommt eigentlich aus der Bindungsforschung bzw. aus der Entwicklungspsychologie. Und der Grundgedanke besteht darin, dass Eltern wahrnehmen, dass ihre Kinder Bedürfnisse haben, dass sie diese Bedürfnisse ernst nehmen und dass sie versuchen, angemessen eben auf diese Bedürfnisse zu reagieren. Kinder haben zum Beispiel ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach fester Bindung, nach Autonomie. Und die bedürfnisorientierte Erziehung, die setzt eben ganz genau hier an. Ein Kind wird zum Beispiel wütend, weil es abends noch nicht ins Bett gehen will. Es fängt an zu weinen, es fängt an, um sich zu schlagen und um sich zu treten, weil es einfach irgendwie noch ein bisschen weiter Lego bauen will. Das war ja gerade so schön am Spielen. Und die alten Erziehungssysteme, die würden dann sagen, das Kind ist ungezogen. Die bedürfnisorientierte Erziehung findet hier einen anderen Ansatz. Sie sagt, dass hinter jedem Verhalten, was ein Kind zeigt, ein psychologisches Grundbedürfnis steckt. In diesem Fall zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, nach Nähe oder nach Sicherheit. Also wenn das Kind zum Beispiel abends sauer wird, weil es ins Bett gehen soll, und sagt, ich möchte aber noch weiterspielen, dann könnte da versteckt hinterstecken, ich bin gerade noch nicht bereit, ins Bett zu gehen. Ich möchte noch nicht alleine sein. Ich schaffe das gerade noch nicht. Ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Und hier kommt jetzt der entscheidende Punkt. Eltern nehmen an dieser Stelle das Kind ernst. Und anstatt dann irgendwie zu sagen, wie man das ja häufig früher hatte, nichts da, hast du mal auf die Uhr geguckt, das ist schon 8 Uhr, du musst jetzt ins Bett, es ist Schlafenszeit. Könnte dann ein anderer Ansatz sein, ich sehe dich, ich sehe, dass du noch spielen möchtest, aber es ist jetzt wirklich Zeit, ins Bett zu gehen. Und im nächsten Schritt könnte dann ein Kompromiss gefunden werden. Zum Beispiel, weißt du was? Ne, wir legen das Lego jetzt an die Seite, wir lassen das so, wie das ist, da kannst du morgen mit weiterspielen. Du legst dich jetzt einfach ins Bett und ich bleibe aber noch ein bisschen an deiner Seite und ich halte noch ein bisschen deine Hand. So, also das Bedürfnis des Kindes, dass es in diesem Moment vielleicht noch nicht so weit ist, ins Bett zu gehen, wird an dieser Stelle ernst genommen. Aber dem Wunsch des Kindes, dass es unbedingt noch weiter Lego bauen möchte, dem wird nicht nachgegeben. Man weiß einfach mittlerweile, dass Kinder gut durch Erklärung und Begleitung lernen und nicht durch Bestrafung. An dieser Stelle dann nochmal statt zum Beispiel, jetzt hör auf zu brüllen, ab ins Bett, sonst kriegst du morgen kein Fernsehen, sollte man dann in dieser Situation eher beruhigen und dem Kind erklären, warum es jetzt wichtig ist, dass es ins Bett geht. Du bist sonst morgen müde, du kriegst Kopfschmerzen, du kannst dich morgen nicht gut konzentrieren, es ist ganz wichtig, dass man viel schläft und so weiter. Genau, und dann eben diesen Kompromiss zu finden. Zum Beispiel, ich bleibe noch ein bisschen bei dir, ich halte deine Hand, ich lese dir noch eine Geschichte vor und so weiter. Das lässt sich dann auch auf ganz viele Situationen im Alltag übertragen. Zum Beispiel, kennt man ja, ne? Die Süßigkeit aus dem Quengelregal an der Supermarktkasse. Oder wenn ein Kind ein anderes Kind auf dem Spielplatz schlägt. Oder wenn Kinder halt zum Beispiel super sauer werden, weil das Tablet ausgeschaltet werden soll. Da würde man jetzt wahrscheinlich einfach noch super, super viele andere Beispiele finden. Und gerade in diesen ganzen Situationen ist es dann wichtig, dass man richtig handelt. Und leider wird das von vielen Eltern, glaube ich, missverstanden. Bedürfnisorientierte Erziehung heißt nicht, dass die Kinder die Kontrolle haben. Also sie sind nicht die Chefs und sie bestimmen jetzt nicht, wann ins Bett gegangen wird oder wann das Tablet ausgestellt wird. Die Eltern sind und bleiben die Führungspersonen. Kinder sind den Erwachsenen einfach nicht gleichberechtigt und das können die auch gar nicht sein. Also sie haben ja einfach auch noch nicht das Wissen und das Empfinden und das Know-how, wie man in dieser großen, gruseligen Welt, die da draußen auf sie wartet, sozusagen zurechtkommt. Und Kinder brauchen einfach einen Rahmen. Und dieser Rahmen wird durch Regeln gesteckt. Einen Rahmen, in dem sie sich halt irgendwie bewegen können, in dem sie sich ausprobieren können, aber wo sie eben auch merken, okay, hier sind Grenzen, hier komme ich nicht weiter. Und das müssen sie halt lernen, dass man halt Grenzen hat, wo man dann auch mit klarkommen muss. Und wenn Eltern diesen Rahmen nicht schaffen, dann bleiben Kinder orientierungslos. Bedürfnisse wahrnehmen, ernst nehmen, ja. Jeden Wunsch erfüllen, nein. Es passiert sonst ganz schnell, dass die bedürfnisorientierte Erziehung zu einer Art Wunscherfüllungserziehung wird. Und hier liegt eine ganz, ganz große Gefahr für die kindliche Entwicklung versteckt. Viele Eltern denken nämlich dann sowas wie, mein Kind darf auf gar keinen Fall Frustration erleben, dann wird's traurig. Wir dürfen auf gar keinen Fall miteinander streiten, weil dann hat mein Kind mich nicht mehr lieb. Ich darf meinem Kind keine Grenzen mehr setzen. Ich möchte ja schließlich, dass es meinem Kind gut geht. Und dementsprechend werden dann häufig Wünsche mit Bedürfnissen, beziehungsweise andersrum Bedürfnisse mit Wünschen verwechselt, die dann sofort erfüllt werden. Und dem Kind wird dann suggeriert, du kriegst sofort, was du willst, wenn du einfach nur sozusagen deinen Willen durchsetzt. Und so funktioniert es halt leider nicht. Ich stelle jetzt noch mal eine andere gewagte These auf. Vielleicht mag dieses Verhalten von Eltern auch nicht immer an der Art der Erziehung liegen, sondern vielleicht auch einfach an der Zeit, die man noch zur Verfügung hat. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin Elternteil, Papa, Mama, ich arbeite Vollzeit, vielleicht bis 16, 16.30, dann hechte ich schnell in die Schule, in die Nachmittagsbetreuung, in die UES, ich hole mein Kind da ab. Und dann wartet auf mich zu Hause aber ja auch noch alles, was halt im Haushalt so ansteht. Ich muss die Wäsche machen, ich muss einkaufen, ich muss Essen kochen. Das Kind ist selber komplett reizüberflutet aus der Schule. Auch für Kinder, das vergisst man ganz häufig, aber auch für Kinder sind diese langen Tage wahnsinnig anstrengend. Also das kann man wirklich mit einem langen Arbeitstag vergleichen. Und wenn man als Erwachsener schon nachmittags, abends 16, 17 Uhr einfach durch ist, dann überlegt euch mal, wie es den Kindern geht. Und dann habe ich einfach irgendwie nur noch ein geringes Nervenkostüm. Ich hatte vielleicht irgendwie noch einen schlechten Tag. Ich hatte einen Streit mit meinem Chef. Ich weiß es nicht. Und dann soll ich auch noch auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen und soll mein Kind möglichst pädagogisch wertvoll erziehen. Liebe Mamas, liebe Papas an dieser Stelle, ihr seid auch nur Menschen. Ja, ihr habt euch dafür entschieden, Kinder zu bekommen. Und ihr habt dementsprechend auch eine große Verantwortung. Das ist absolut nicht wegzureden. Aber auch euer Nervenkostüm und eure Geduld sind irgendwann auch mal am Ende. Und das ist einfach ein riesengroßer Fehler im System. Ich mache einen Vorwurf an die Eltern, die Kinder in die Welt setzen und diese Kinder dann sich selbst überlassen. Wirklich, da kriege ich die Krätze. Ehrlich, brauche ich jetzt hier nicht drüber reden. Und das Fass mache ich hier jetzt auch nicht weiter auf. Aber das Problem liegt einfach im System. Dass Eltern dazu gezwungen werden, lange arbeiten gehen zu müssen, und somit zwangsläufig dazu, gefühlt verpflichtet sind, ihre Kinder fremdbetreuen zu lassen. Und dementsprechend natürlich andersrum dann auch weniger Zeit für die Erziehung der eigenen Kinder zu haben. Das ist einfach so. Und all das spiegelt sich leider wirklich merklich im Verhalten vieler Kinder wieder und das hat auch wahnsinnig große Auswirkungen auf den Alltag in der Schule. Immer mehr Lehrkräfte, aber nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Erzieher und Erzieherinnen, die berichten davon, dass Kinder, das habe ich ja jetzt eben am Anfang auch schon zwei, dreimal gesagt, wirklich eine immer geringere Frustrationstoleranz in wirklich jedem Bereich haben. Sei es im Sportunterricht, wenn sie zum Beispiel ein Spiel verlieren, sei es beim Lego-Bauen, wenn da vielleicht irgendwas nicht gerade direkt so funktioniert, wie die Kinder sich das vorstellen, sei es beim Lernen, wenn eine Matheaufgabe nicht direkt gelingt und so weiter. Und Kinder sind dann auch gar nicht mehr dazu in der Lage, für sich selber Hilfe zu suchen, sondern diese Hilfe wird sofort eingefordert und zwar wirklich sofort. Also auch nicht im Sinne von, ich warte jetzt eben kurz, bis ich an der Reihe bin, sondern sie brauchen wirklich diese Hilfe am besten gestern. Wenn bedürfnisorientierte Erziehung richtig verstanden wird, dann bringt das viele, viele Chancen mit sich. Kinder werden super empathisch. Sie nehmen Gefühle wahr, sie nehmen Bedürfnisse anderer Kinder wahr, sie nehmen Erwachsene als Partner wahr. Das ist auch eine ganz, ganz große Chance, zum Beispiel sich Lehrpersonen anvertrauen zu können. Das ist auch nicht für viele Kinder nicht selbstverständlich. Und sie haben ein starkes Bewusstsein dafür, wo ihre eigenen Grenzen liegen. Was kann ich gut? Was kann ich vielleicht noch nicht so gut? Wo brauche ich Hilfe? Und sich Hilfe zu holen, dass auch das keine Schwäche ist, sondern dass das eigentlich eine Stärke ist. Schwierig wird es aber, wenn Eltern ja aus der Erziehung so eine dauerhafte Wunscherfüllung machen. Dann lernen Kinder nicht, ich habe Gefühle, die wichtig sind, aber es gibt halt eben auch Grenzen, sondern sie lernen, wenn ich etwas nur stark genug will und meinen Willen dann auch durchsetze, dann passt die Umgebung sich an mich an und ich bekomme das, was ich will. Und eben genau das kollidiert halt mit dem Alltag in der Schule. Schule ist ein Sozialkonstrukt. Die Kinder sind hier nicht alleine, wie zu Hause. Da ist vielleicht noch ein oder zwei Geschwisterchen irgendwie dabei. Aber nee, in der Schule sind sie ein Teil einer riesengroßen Gruppe. Und in dieser Gruppe gelten feste Regeln. Es gibt feste Zeiten, es gibt Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Kinder müssen sich bis zu einem gewissen Grad an Gegebenheiten anpassen können. Und sie müssen auch dazu in der Lage sein, Rücksicht auf andere Kinder und auch auf Erwachsene zu nehmen, also generell auf ihre Mitmenschen. Dass Schule hier auch in gewissen Zügen einer Entwicklung bedarf, das steht hier komplett außer Frage. Das wäre jetzt auch ein Punkt, den ich aufmachen könnte, den ich aber lasse. Aber Schule wird sich niemals insofern verändern, dass jedem Kind zu jeder Zeit und in jeder Form das goldene Tablett hier serviert wird. Und das muss Schule auch nicht. Schule bereitet Kinder auf das Leben da draußen vor, sozusagen. Und auch draußen gibt es Regeln. Ich muss Rücksicht nehmen, ich muss Gefühle wahrnehmen. Das ist einfach das gesellschaftliche Leben. Das ist das soziale Miteinander. Und das muss gelernt werden. Und dazu gehört halt auch, sich selbst mal zurückzunehmen und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und auch Kompromisse eingehen zu können. Eine falsch verstandene, bedürfnisorientierte Erziehung hat dementsprechend Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, die in Schule aber wahnsinnig wichtig sind. Zum Beispiel das Thema Frustrationstoleranz, Regelakzeptanz, die Selbstregulation, generell die Leistungsbereitschaft und die Anstrengungsbereitschaft, aber eben auch die Kritikfähigkeit. Das sind alles Sachen, die man in Schule mitbringen muss und die dort nicht unbedingt erst gelernt werden können. Ich werde jetzt auf jeden dieser Punkte einmal ganz kurz eingehen, bevor ich dann am Ende nochmal beleuchte, was das generell für die Arbeit als Lehrkraft bedeutet und auch was das so für die Elternarbeit bedeutet. Starten wir mal mit einem Punkt, den ich in dieser Folge jetzt schon häufiger angesprochen habe, und zwar ist das der Punkt Frustrationstoleranz. Schule stellt Kinder täglich vor neue Herausforderungen. Das betrifft sowohl den Lernstoff und die Lerninhalte als auch das soziale Miteinander in der Schule. Die Matheaufgaben sind zu schwierig. Die Lehrerin hat gerade noch keine Zeit für mich und hilft noch einem anderen Kind. In der Pause ist die Schaukel besetzt, obwohl ich jetzt eigentlich gerade schaukeln wollte. Im Sportunterricht verliert meine Mannschaft beim Völkerball. All das sind Dinge, die man als Mensch einfach aushalten muss. Und wenn ein Kind dies zu Hause nicht gelernt hat, dann wird das in der Schule ganz, ganz schnell sichtbar. Das Kind weint, es fegt das Matheblatt vom Tisch, weil es zu schwer ist, es verweigert die Mitarbeit. Das Kind reagiert ganz, ganz krass auf Fehlerkorrekturen oder rastet halt dementsprechend aus, kann keine Kritik annehmen. Ja, wenn die eigene Mannschaft verliert, ist das direkt ein Weltuntergang und so weiter. Und wenn Eltern
jedes Mal den Frust eines Kindes abfangen, dann verweigern sie damit die innere Reifung des Kindes. Kinder brauchen keine dauerhafte Überforderung. Also das will ich damit gar nicht sagen. Das tut auch niemandem gut, das tut auch Erwachsenen nicht gut. Aber Kinder brauchen Herausforderungen, an denen sie sich messen können und an denen sie wachsen können. Und wenn diese Übung einfach fehlt, dann wird Schule super schnell übergriffig empfunden, obwohl hier ja wirklich einfach ganz normale Anforderungen gestellt werden. Ein zweiter Punkt ist die Regelakzeptanz. Schule ist einfach ein Ort, das habe ich ja gerade schon gesagt, an dem ganz, ganz viele Menschen zusammen sind, auch lange zusammen sind, und dementsprechend ist es halt ein Ort, an dem es auch viele Regeln gibt. Das braucht man aber auch, damit dieses Sozialgefüge, dieses große Zusammensein über den ganzen Tag verteilt einfach gut funktioniert. Das beginnt dann irgendwie schon dabei mit den einfachsten Regeln, dass man zum Beispiel morgens, wenn man kommt, seine Jacke an einen Haken hängt und nicht einfach irgendwo hinschmeißt. Oder dass ich andere ausreden lasse, wenn sie reden. Oder auch soweit, dass man sagt, ich trete anderen Kindern in der Pause nicht in den Bauch. Ist auch eine Regel. Wenn Kinder zu Hause aber lernen, dass Regeln verhandelbar sind, dann wird auch dieses Verhalten mit in die Schule genommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte in den letzten Monaten und Jahren irgendwie das Gefühl, dass von Seiten der Kinder immer, immer mehr diskutiert wird. In gewissen Dingen ist das ja auch total in Ordnung. Also das ist ja auch eine Kompetenz, die man lernen muss, dass man versucht, seine Meinung durchzusetzen. Und auch vielen Erwachsenen fällt es halt noch schwer, das zu tun oder dann im Endeffekt Kompromisse einzugehen. Aber es gibt auch einfach Dinge, die nicht verhandelbar sind. Zum Beispiel hatte ich mal eine Situation, beziehungsweise kam die nicht nur einmal vor, sondern letzten Sommer wirklich fast täglich, wo die Kinder Fußball gespielt haben draußen und dabei ihre Schuhe ausgezogen haben. Und ich immer gesagt habe, entweder ziehst du die Schuhe wieder an oder es wird halt kein Fußball mehr gespielt. Boah, ja, aber, nee, nichts aber. Es ist einfach eine Regel, die steht fest, weil es ist zu gefährlich. Bäh, bäh, bäh. Dann wurde halt direkt rumgemotzt und es wurde wieder weiter diskutiert und das war so anstrengend, anstatt einfach diese Regel zu akzeptieren, weil ich als Lehrkraft sage, die Schuhe sind an, Punkt, wurde da tagtäglich und wirklich immer die gleichen Kinder und jeden Tag wieder drüber diskutiert. Und man hat irgendwann einfach nur noch gedacht, bin ich hier eigentlich im falschen Film oder was? Boah, du bist so gemein, nie darf ich und immer muss ich. Und solche Dinge muss man sich dann halt einfach anhören, ne? Ach, wirklich, also kennt ihr wahrscheinlich auch. Das Grundproblem liegt hier einfach wirklich darin, dass zu Hause die Möglichkeit besteht, dass man jedes einzelne Problem halt wirklich ausdiskutieren kann. Ich kann das als Lehrkraft in der Schule aber nicht leisten mit 25 Kindern. Und das muss ich auch gar nicht. Kinder müssen lernen, dass ich mich in einem Sozialgefüge einfach an gewisse Regeln zu halten habe. Auch wenn das zu Hause vielleicht anders ist. Natürlich kann ich zu Hause auch meine Straßenschuhe aufs Sofa legen, wenn ich da gerade Lust zu habe. Ne? Wenn ich aber in der Öffentlichkeit mit dem Bus oder mit der Bahn fahre, dann sollte ich meine Schuhe auf dem Boden stehen lassen. Punkt. Das wird nicht diskutiert. Auch wenn ich gerade den Wunsch habe, wichtig, nicht das Bedürfnis, sondern den Wunsch, meine Füße hochzulegen. Ein nächster Punkt ist die Selbstregulation und davon verlangt Schule wirklich jeden Tag eine ganze Menge. Kinder müssen ihre Impulse kontrollieren, sie sollen nicht in die Klasse rufen, sie müssen ihre Gefühle regulieren, Dinge zurückstellen, zum Beispiel bei Wutausbrüchen versuchen, sich selbst wieder runterzukochen. Sie müssen ihre Aufmerksamkeit steuern, sich nicht ständig ablenken oder ablenken lassen. Sie müssen Langeweile aushalten, Dinge zu Ende bringen und. Eine gut verstandene, bedürfnisorientierte Erziehung fördert eigentlich all diese Dinge. Ein Kind, dessen Bedürfnisse eng begleitet werden, kann auf Dauer in der Regel selbstregulierter handeln. Missverstandene Bedürfnisorientierung hebt leider genau das Gegenteil hervor. Und in der Schule äußert sich das dann zum Beispiel darin, ja, das, was wir alle tagtäglich beobachten, Kinder können kaum noch warten, sie haben Konzentrationsschwierigkeiten, sie sind super reizoffen, lassen sich ständig und von allem ablenken. Ja, sie versuchen oder sie brauchen auch eine sehr enge Begleitung eines Erwachsenen und fordern das auch ein, was dann häufig auch mit ADHS verwechselt wird. Heutzutage wird ja gefühlt jedem zweiten Kind irgendwie eine ADHS diagnostiziert, obwohl die Probleme eigentlich eine ganz andere Ursache haben. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein Thema, da könnte ich eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Wir gucken uns jetzt nochmal den nächsten Punkt an. Das ist der Punkt Leistungsbereitschaft und Anstrengung. Schule ist einfach ein Leistungsort. Dass dieses Thema aktuell sehr viel diskutiert wird und dass Schule hier reformiert werden sollte in gewissen Zügen, das steht auf dem anderen Blatt, das wissen wir alle. Aber nichtsdestotrotz ist Schule trotzdem ein Ort, an dem Leistung auf verschiedenen Ebenen gebracht werden muss. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Kinder eine eins nach der anderen da irgendwie sich reinpauken sollen und dann 20 Euro von Omi abkassieren dafür, sondern ich meine Leistung im Sinne von, ja, dass ich mich anstrenge, dass ich auch mal Dinge wiederhole, wenn sie mir noch schwer fallen, dass ich Dinge tue, auf die ich vielleicht gerade nicht so Lust habe. Also einfach Leistung bringen im Sinne von, ich strenge mich jetzt an, damit ich irgendwie im Lernen oder auch generell in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung weiterkomme. Wenn Kinder allerdings zu Hause lernen, dass sie Dinge einfach sein lassen können, auf die sie vielleicht gerade keine Lust haben oder die zu schwer sind, dann hat das eben auch ganz große Auswirkungen eben auf diese Anstrengungs- und Lernbereitschaft in der Schule. Für die Seele mag das ja ein guter Ansatz sein, ne? Würde ich mir für mich als Erwachsene auch manchmal wünschen, dass ich jetzt gerade nicht die Wäsche machen muss und vielleicht auch die nächsten 2 Wochen nicht. Aber ja, sorry, das Leben ist halt einfach anders, ist kein Ponyhof. Wir müssen da leider alle durch und das müssen auch Kinder lernen. Wichtig ist, dass Kinder lernen zu unterscheiden, was ist mir wirklich zu anstrengend und was ist wirklich viel zu viel. Und ja, es ist anstrengend, aber wenn ich mich anstrenge, dann kann ich das schaffen. Und auch an dieser Stelle kommt der Lehrperson eine super, super wichtige Aufgabe zu, aber da komme ich gleich am Ende der Folge nochmal zu. Kinder müssen eben dazwischen unterscheiden lernen. Und wenn das nicht passiert, dann wird für sie jede kleinste Anstrengung super schnell als Überforderung angesehen. Die Kinder geben sofort auf, haben gar keinen Anreiz überhaupt, irgendwie sich anzustrengen. Sie fordern sofort Hilfe ein, anstatt erstmal selber diesen Schritt zu tun und nachzudenken. Und diese Kinder brauchen super viel Ermutigung und Zuspruch von außen. Und eben genau dies spiegelt sich dann auch in der Kritikfähigkeit wieder. Das ist der nächste Punkt. Bei der Kritikfähigkeit kommt allen Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, sei es die Eltern, sei es die ErzieherInnen, sei es die Lehrkräfte oder wer auch immer, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe zu. Kinder brauchen Zuspruch, sie brauchen Ermutigung. Kinder müssen Selbstvertrauen aufbauen und das geht nicht, wenn man immer klein gemacht wird. Und das passiert sowohl zu Hause als auch in der Schule oder im Urlaub. Ich kann da mal eine Geschichte erzählen, die ich letzte Woche in Sölden erlebt habe. Ich saß mit meiner Freundin im Skilift. Wir saßen zu viert darin und neben uns saßen ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn hat scheinbar gerade das 1x1 in der Schule gelernt und hat den Vater gefragt, du Papa, wie viele Menschen können mit diesem Sessellift gleichzeitig transportiert werden? Und dann hat der Vater angefangen und ich fand es zu dem Zeitpunkt noch ganz toll und sagte, ja, überleg doch mal, wir haben hier 63 Sessellifte, in jeden Sessellift passen 4 Leute rein. Wie würdest du das denn jetzt rechnen? Ja, und dann ging's los. Davon abgesehen, dass das Kind großes 1x1 noch nicht rechnen kann, weil der Vater dann irgendwie anfing mit, überleg mal, wir machen das 2-schrittig, 4x60 und so weiter. Boah, ja. Er ist kein Lehrer, da mache ich ihm auch keinen Vorwurf, alles gut. Aber das Ganze hat sich dann wirklich so zugespitzt, bis der Vater am Ende komplett die Nerven verloren hat und meinte, sag mal, kannst du dir eigentlich überhaupt irgendwie mal was merken? Und ich da wirklich saß und dachte, boah, sagst du jetzt was oder sagst du nichts? Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, hätte ich mir was gesagt. Aber mir tat das in dem Moment einfach so leid und das meine ich irgendwie. Also Kinder brauchen niemanden, der sie klein macht, wenn sie etwas nicht direkt verstehen, sondern sie brauchen jemanden, der sie darin bestärkt, der ihnen zeigt, dass Fehler einfach zum Beispiel dazu da sind, um daraus zu lernen, dass Fehler Helfer sind, dass es gut ist, wenn man Fehler macht. Und das geht uns Erwachsenen ja genauso. Und Korrekturen sind auch kein Angriff, sondern eine Unterstützung. Wenn ich korrigiert werde, dann senkt das ja nicht meinen eigenen Wert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich was noch nicht kann. Oder wenn ich das auch niemals lerne. Aber wenn man Kindern das schon von klein auf so suggeriert, hat das, glaube ich, ganz große Auswirkungen auf das weitere Leben. Wenn es Kindern zu Hause verwehrt wird, Fehler zu machen, entweder weil es ihnen nicht erlaubt wird oder weil ihnen alles aus dem Weg geräumt wird, sodass sie gar nicht die Möglichkeit haben, Fehler zu machen, dann kommen Kinder in der Schule ganz schnell an ihre Grenzen. Sie nehmen die Kritik der Lehrkraft sehr persönlich. Die Lehrerin mag mich ja sowieso nicht, alles ist gemein, ich bin sowieso zu schlecht. Und das Problem ist dann nicht nur die Emotion selbst, sondern die Fähigkeit, zwischen der eigenen Person und der Leistung, die ich bringe, zu unterscheiden. Hier wird dann aber auch wieder eine neue Aufgabe sichtbar, die Lehrkräften mehr und mehr zukommt. Man muss einfach immer mehr Energie dafür aufbringen, Rückmeldungen, die man an die Kinder und Jugendlichen gibt, emotional abzufedern. Also man muss wirklich aufpassen, was man sagt und wie man es sagt, wie man es formuliert, statt einfach nur eine fachliche Rückmeldung zu geben, jetzt zum Beispiel in diesem Sinne von du störst, hör damit auf. Um nochmal den Bogen wieder zurückzuschlagen, die bedürfnisorientierte Erziehung beziehungsweise eher die falsch verstandene bedürfnisorientierte Erziehung hat damit nicht nur Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, sondern zwangsläufig auch auf die Rolle der Lehrkraft. Lehrkräfte sind ja an und für sich schon eine Art multiprofessionelles Team in einer einzigen Person. Also man ist irgendwie Lernbegleiter, man ist Krankenpfleger oder Krankenpflegerin, Therapeut, Sozialarbeiter, man ist Reinigungskraft, oft ist man Mama- oder Papa-Ersatz, man ist Sekretärin. Und obendrauf werden Lehrkräfte jetzt auch noch Emotionscoaches und Verhaltenspsychologen. Und das hat einfach Grenzen, weil A, ist es nicht Teil der Lehrerausbildung. Das heißt, ich werde auf diese Art der Erziehung nicht oder des Lehrens nicht vorbereitet. B, übersteigt es den Aufgabenbereich der Lehrkraft, weil ich in erster Linie dazu da bin, Wissen zu vermitteln. Natürlich ist Erziehung auch meine Aufgabe, aber nicht die oberste Aufgabe. Und C, ist es im Alltag mit 25 oder häufig sogar noch mehr Kindern total schwierig und einfach überhaupt nicht leistbar. Wenn Kinder sehr viel Einzelbegleitung brauchen und diese auch einfordern und auf der anderen Seite gleichzeitig auch die Erwartung der Eltern steigt, dass Schule wirklich jedes Befinden, jedes Bedürfnis der Kinder auffängt, dann steigt der Druck für die Lehrkraft enorm. Es wird dann irgendwie erwartet, dass jedes Verhalten emotional gedeutet wird und dass man die Grenzen der Kinder feinfühlig begleitet und ja, dass man dass man jedes Verhalten halt irgendwie hinterfragt, was ja alles auch Sinn macht, das will ich an dieser Stelle auch gar nicht sagen. Aber das ist einfach im Schulalltag, wie er jetzt aktuell läuft, nicht im Ansatz leistbar. Und daraus entsteht dann für Lehrkräfte ganz schnell eine Art, ja, wie nenne ich das? Loyalitätskonflikt. Also inwiefern kann ich als Lehrkraft überhaupt noch Regeln durchsetzen oder einfordern? Habe ich dann heute Nachmittag direkt wieder die Eltern am Telefon? In welchem Rahmen kann und soll ich denn individuelle Lösungen schaffen, ohne dabei der kompletten Gruppe irgendwie in den Rücken zu fallen? Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel. Ich hatte ein Kind in der Klasse, das immer, ja, auch das Thema Frustrationstoleranz war da ein großes Thema. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mit so Auszeitkarten zu arbeiten, weil ich wollte, dass das Kind lernt, selber zu merken, wann es Zeit für eine Pause ist. Ne, wann es sich aus seiner Emotion eventuell ein wenig ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, dass es einfach merkt, ich schaffe das jetzt hier gerade nicht mehr, ich muss mich mal kurz rausnehmen, ich brauche 5 Minuten für mich. Und dann hatte dieses Kind halt so eine Auszeitkarte, konnte zu mir zum Pult kommen, wurde das auch nicht großartig thematisiert, hat mir die aufs Pult gelegt und ist 5 Minuten vor die Tür gegangen. Hat so eine Sanduhr mitgenommen. Aber da fängt es dann schon wieder an. Dann fangen die anderen Kinder an, warum darf der jetzt raus? Muss der seine Aufgaben nicht machen? Und dann hat man vielleicht nicht nur ein Kind mit einer Besonderheit in der Klasse, sondern man muss dann für viele, viele Kinder eben solche individuellen Einzellösungen finden und das dann wiederum auch mit der kompletten Klasse kommunizieren. Was ja auf der einen Seite auch eine Chance für die Klasse sein kann, aber worauf ich eigentlich hinaus will, es bringt einfach wahnsinnig viele neue Aufgaben und Herausforderungen für die Lehrkraft mit sich. Und ich glaube, dass viele dieser Probleme gar nicht erst entstehen würden, wenn die Erziehung zu Hause einfach ein wenig anders laufen würde. Ich hatte zum Beispiel auch noch mein Kind, auch noch eine Geschichte. Ich hatte halt immer Sportunterricht und das Kind hat überhaupt nicht gerne Sport gemacht, das wusste ich. Und ich hatte dann jede Woche eine andere Entschuldigung von der Mutter dabei. Also das Kind hat mir das dann aus der Postmappe gegeben und da stand dann zum Beispiel, der XY, der hat heute Bauchschmerzen und kann nicht am Sportunterricht teilnehmen. Und in der nächsten Woche war es dann, der XY ist am Wochenende umgeknickt und der kann heute nicht am Sportunterricht teilnehmen. Und XY sitzt dann die ganze Doppelstunde Sport auf der Bank an der Seite, stellt den anderen Kindern Beinchen, weil der hat ja super Langeweile, rennt plötzlich aber doch durch die Halle und schießt einen Ball weg, wo man so denkt, ach so, ich dachte, du bist am Wochenende umgeknickt. Ja, also welche Botschaft sendet es denn auch an das Kind, wenn die Eltern ihm jedes Mal quasi diese Entschuldigung oder es ermöglichen, nicht das zu tun, worauf er gerade keine Lust hat, ne? Gerade Sportunterricht. Wie oft werden denn heutzutage auch seitens der Eltern erzieherische Maßnahmen hinterfragt, die man in der Schule irgendwie ergreift? Oder wie oft muss man heutzutage Aufgabenstellungen eines Tests oder wenn man eine Arbeit schreibt, mit den Eltern diskutieren, weil die irgendwie plötzlich meinen, das ist aber doch für eine dritte Klasse noch ein bisschen zu schwer, oder? Und ich will jetzt an dieser Stelle auch wieder kein Elternbashing betreiben. Ich möchte einfach darstellen, wie sich der Lehrerjob einfach durch diese ganzen Dinge verändert hat und ja, warum er gerade auch, was dieses Thema angeht, einfach so wahnsinnig anstrengend geworden ist. Wenn Kinder dann zum Beispiel zu Hause erzählen, boah, die Lehrerin war so gemein zu mir heute, ich wurde auf einen Einzelplatz gesetzt, ich durfte auch nicht direkt trinken, als ich Durst hatte, dann wird das zu Hause gar nicht hinterfragt. Ne? Was hast du denn gemacht? Warum hast du auf dem Einzelplatz gesessen? Durftest du denn trinken, als dann Zeit dafür war? Oftmals steckt ja da irgendwas ganz Harmloses hinter. Man denkt sich ja als Lehrkraft auch was dabei. Ne? Weil, keine Ahnung, das Kind sich gerade nicht gut konzentrieren kann, deswegen setze ich es auf den Einzelplatz. So. Oder ich erlaube dem Kind gerade nicht, einen Schluck zu trinken, weil wir einfach noch mitten im Fangspiel sind und das Spiel dadurch unterbrochen werden könnte. Aber 2 Minuten später, wenn das Spiel vorbei ist, kann das Kind was trinken. Aber zu Hause wird das dann halt irgendwie so dargestellt, als wäre man ja super gemein und eine Rabenlehrerin. Und das wird von den Eltern dann auch gar nicht hinterfragt, sondern, boah, meinem Kind wurde hier Unrecht getan. Was hat die Lehrerin denn da schon wieder gemacht? Und zack, hat man dann schon wieder am Nachmittag eine Elternnachricht. All das sind einfach super unnötige Konflikte, die vermeidbar wären, wenn Kinder lernen würden, Situationen anders einzuschätzen, zum Beispiel. Und nochmal, ich möchte kein Elternbashing betreiben, ich möchte ja auch nicht alle Eltern über einen Kamm scheren, aber es ist einfach so, dass sich solche Fälle wirklich mehr und mehr häufen. Wenn viele Kinder mit geringer Frustrationstoleranz, ich komme jetzt langsam zum Ende, mit niedriger Regelakzeptanz, mit hoher Bedürfniszentrierung in die Schule kommen, dann verändert sich dadurch natürlich auch zwangsläufig der Unterricht. Ich will nicht sagen, dass der Unterricht schlechter wird, aber er wird anders. Ich kann mich als Lehrkraft nicht mehr auf die Wissensvermittlung konzentrieren, sondern es geht dann irgendwie primär eher um Beziehungsarbeit, um Konfliktgespräche. Ich muss ständig diskutieren. Und damit habe ich halt eben einfach zwangsläufig weniger Zeit. Ja, jetzt habe ich hier die ganze Zeit von den ganzen Problemen geredet. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man irgendwie auch eine Lösung für das Ganze hat. Aber da muss ich euch jetzt dann leider an dieser Stelle super enttäuschen, weil die habe ich nicht. Die gibt es, glaube ich, auch nicht. Also es ist ja auf jeden Fall nicht die Lösung, jetzt wieder zurück zur Härte zu gehen und zur Bestrafung und plötzlich, dass alle Eltern ihre Kinder nur noch autoritär erziehen. Das ist nicht die Lösung und das soll sie auch nicht sein. Kinder brauchen weiterhin, die brauchen Vertrauen, die müssen Urvertrauen aufbauen, die brauchen eine sichere Bindung. Sie wollen respektvoll behandelt werden, so wie wir Erwachsene ja auch Respekt verlangen. Sie brauchen Verständnis von Seiten des Erwachsenen. Die Frage ist einfach, wie kriegt man das hin, dass diese Bedürfnisorientierung nicht zur Wunscherfüllung und Wunscherziehung wird, sondern dass man das einfach gut miteinander verbinden kann. Ich habe da keine Lösung für. Ich weiß, das Problem ist einfach, dass natürlich immer noch ein Großteil der Erziehung in den Elternhäusern liegt und ich da als Lehrkraft natürlich relativ wenig Einfluss drauf habe. Was halt wichtig ist, und das müssen Eltern heutzutage einfach, glaube ich, wieder verstehen, dass Kinder lernen müssen, ich halte etwas aus. Ich kann mich auch mal zurücknehmen, ich kann warten. Ich muss nicht immer alles sofort bekommen, was ich will. Es gibt Regeln, an die ich mich halten muss. Und die gelten auch dann, wenn ich gerade einfach keinen Bock auf diese Regel habe. Und ich muss mich auch mal anstrengen, auch wenn ich da gerade keine Lust zu habe. Das ist halt einfach so. Und was auch ganz wichtig ist, Kinder müssen ja verstehen und das auch leben, dass Fehler Helfer sind, dass es nicht falsch ist, wenn ich Fehler mache, dass ich etwas schaffen kann, auch wenn das vielleicht schwer ist und dass es dann eben nicht schlimm ist, wenn ich Fehler mache. Ich kann das noch nicht, aber ich kann es ja noch lernen. Und wenn diese Basis geschaffen ist, dann haben Kinder wirklich ein super gutes Grundgerüst, um in der Schule wirklich gut bestehen zu können. Jetzt mache ich mal wieder ein abruptes Ende. Ich bin nämlich schon wieder weit über meiner Zeit. Ich versuche eigentlich immer so um die 30 Minuten zu reden, aber es gibt immer so viel zu erzählen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt ein wunderbares Frühlingswochenende und am Montag einen guten Start in die nächste Etappe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es heißt, es war einmal eine Lehrerin. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, eure Jana.